Hallo und grüß euch, willkommen zurück zum Daily Game Podcast. Wir sind wieder da, in Fünfer-Formation. Mein Name ist Sinan, ich bin heute wirklich in meiner Funktion als Show-Host dabei, weil ich habe zum heutigen Thema eigentlich außer dummer Randkommentare nicht viel zum sagen, aber ich habe vier kompetente oder zumindest kompetent aussehende, definitiv zwei kompetent vorbereitete. Ich werde jetzt nicht sagen, wer, das könnt ihr euch dann selber außerhorchen. Und ja, mal schauen, was heute dabei rauskommt. Ihr habt es im Titel der Episode gesehen, es geht um Videospielmusik. Und es meldet sich aus der oberen linken Ecke, sein Kopf ist genauso kahl wie meiner und er passt in jede Tetris-Ecke. Es ist unser Michi.
Achen.
Er besitzt eine eigene Videospiel-Playlist auf Spotify, weil anscheinend ihn das auch beim Autofahren entspannt. Es ist der Adnan.
Servus.
Tim, haben wir soeben festgestellt, ist wie Drax aus Guardians of the Galaxy. Er bewegt sich absolut gar nicht. Er steht so still, dass er unsichtbar wird. Sag wenigstens mal Hallo.
Hallihallo, Hallöchen.
Ah, so viel Emotion, das kann nur ein Deutscher sein. Und sie ist auch wieder mit von der Partie. Ihre Kompetenz wird nur von ihrem Charme übertrumpft. Es ist unsere liebe Ari.
Hallihallo allerseits.
So, liebe Leute, heute geht es um Videospielmusik und ihre Bedeutung in der Gaming-Welt. Und wir werden also ziemlich alles besprechen, von 8-Bit-Musik über so richtig orchestrale Kompositionen bis hin zu richtigen Gaming-Soundtracks. Es ist alles dabei. Und ich weiß genau, ich werde dagegen wettern und werde dazwischen kommentieren, weil die Leute in unserem WhatsApp-Chat haben natürlich schon so ein bisschen hin und her diskutiert, wer macht was, wer übernimmt welche Spiele, welche Themen, welche Soundtracks. Und ich habe ganz wichtige Sachen vermisst. Insbesondere beim Adnan. Aber er wird das nachher von mir um die Ohren kalt. Ich warte noch. Ich warte auf meinen Moment. Und dann, nein, das ist um mich. Aber wir fangen geschichtlich korrekt an mit 8-Bit-Musik.
Dürfen wir das?
Das dürfen wir.
Ich darf. Also wenn ich es mit dem Mund einspiele, kriegen wir keine Lizenz. Klage.
Ich habe gehört, dass du sehr am nächsten, also passt
das. That's what she said, oder?
Oh yeah. Wenn ich es mit dem Mund mache, gibt es keine Klagen. Nee, also, wir fangen wirklich an. 8-Bit-Musik und wo ich es gerade eingesungen habe, wer hat 8-Bit-Musik? Ari, du hast 8-Bit-Musik. Dann, ich habe gerade das eine der berühmtesten 8-Bit-Melodien, Tetris, kurz mal angespielt. Fun Fact zu Tetris, die berühmte Musik, die in vielen Versionen von Tetris verwendet wird, ist eigentlich ein altes russisches Volkslied namens Korobeiniki, muss man erstmal lesen können. Die Version, die man in Tetris hört, ist allerdings stark vereinfacht und beschleunigt. Just saying.
Danke, dass Reber. Du vorab weggenommen hast.
So, das war jetzt 8-Bit-Bereich von Ari, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Segment.
Nein, Moment, hallo. 8-Bit-Musik. Hey, seriously, Ari, 8-Bit-Musik. Du wirst mir jetzt sagen, du hast nicht Super Mario, du hast nicht Pokémon.
Und wenn ich dazu kommen würde, was zu sagen, würde ich das auch machen.
So willst du ein Thema hostet heute, ne?
Ja, genau.
Ich droppe Fun Facts.
Ja, nur hast du meinen Fun Fact vorab weggenommen.
Du hast nur mehr. Ja, wir sind live, Leute.
Ja. Ja, ich sage jetzt nochmal, lass uns mal in die 80er zurückspringen. Die Zeit, in der nicht nur viele von uns hier auf die Welt gekommen sind, sondern in der Videospiele und ihre Musik.
Keine Diss gegen armen Tim. Keine Disses gegen Tim.
Ich habe auch gesagt, die meisten hier.
Ich bin da, um Leute zu beleidigen, Ari. Du bist eigentlich die Nette von uns.
Sagst du. Ich habe nur noch nicht alles rausgelassen. Ich habe mir gedacht, ich warte noch ein bisschen, bis mich die Leute auch richtig kennenlernen und dann lege ich los. Nein, sorry, Tim. darf ich jetzt oder springst du mir wieder rein? Gut, also, damals steckten die technischen Möglichkeiten ja noch in den Kinderschuhen. Und Konsolen wie das NES und der Atari hatten ja noch richtige Soundchips, simple Soundchips. Und hier ist das aber der Punkt, dass die Komponisten dieser Zeit eigentlich eher darin Meister waren, das Beste aus den begrenzten Mitteln herauszuholen. Und was dabei rauskam, sind Melodien, die auch noch heute, wie du schon erwähnt hast, in unseren Köpfen drinstecken. Oder ihr wisst ja, was ich meine. Und genau. Und damals hatten die Konsolen eben sehr wenige Kanäle und auf den Tönen, die auf den Tönen gleichzeitig abgespielt werden konnten. Und beim NES waren das gerade mal 4 an der Zahl. 4 Stück. Und ich meine, stellt euch das vor. Ihr müsst jetzt entscheiden, ob ihr den Sound des springenden Characters hören wollt oder lieber den Beat weiterlaufen lässt.
Boing. Das dürfen wir, Entschuldigung.
To me, Mario, let's go.
Und genau deswegen mussten die Komponisten halt da richtig kreativ werden, um diesen wenigen Kanälen trotzdem packende Musik zu machen. Und ob Melodie, Beat oder Soundeffekte, alles musste in Einklang gebracht werden. Und was sie da halt abgeliefert haben, das hat uns dann mitten in die Spielgeschehen reingezogen. Und wie du schon erwähnt hast, Sinan, Super Mario Brothers. Koji Kondo hat hier die Videospiele-Welt gerockt. Und das ist halt wirklich ein Highlight dieser Zeit gewesen. Und das, der hat halt wirklich mit der knappen Technik der NES-Konsole hier wirklich einen absoluten Klassiker gebastelt. Und die Melodien...
Du kannst weiterreden.
Cool, das Silen ist halt die Background Music.
Und das passt halt einfach perfekt zum Spiel. Und egal, ob du durch das Level rennst oder auf den Bowser wartest, die Musik vermittelt einfach Abenteuer und Spaß pur. Und das Beste ist, selbst mit wenigen Tönen hat Kondo ein musikalisches Erbe geschaffen, das auch heute noch gefeiert wird. Definitiv, wie wir schon jetzt einige Male gemerkt haben. Und ja, wir zoomen es immer wieder selber.
Aber das ist hören es gerade am Kopfhörer.
Ja. Aber es ist ja wirklich so, bei gerade den älteren Generationen, die mit dem NES aufgewachsen sind, du hast vorher gesagt, es steckt in unseren Köpfen drin. Es trifft aber auch einen ganz tief sitzenden Kindheitsnerv, wenn du egal wo bist und erst da 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 so. Du hast instant ein Grinsen im Gesicht. Egal wo du unterwegs bist, und irgendwo taucht diese Melodie mit auf, du bist so, oh geil, Mario. Mario, let's go. Nein, gut. Ari, bitte weiter.
Ja, und dann kommen wir natürlich zu Tetris. Und wie du halt schon gesagt hast, wird das natürlich... Fun Fact, das habe ich aber auch nicht gewusst, dass es eben ein altes russisches Volkslied ist. Aber, also, ja.
Deswegen tanzen ja die Russen am Schluss, wenn du es durchspielst.
Du hast Tetris durchgespielt?
Ha! Never thought about that.
Wer hat Tetris nicht durchgespielt?
Ich habe Tetris, glaube ich, noch nie am Gameboy gespielt, sondern waren dann immer irgendwo irgendwelche Tetris-Variationen, wie Dr. Mario.
Überrascht dich jetzt echt, dass das hier dann so cool für Tetris war?
Haben wir ein Pieps-Geräusch, weil es sind jetzt einige Wörter, die man nicht
wollen. Wir sind explicit gerankt. Nein, wirklich, ich kenne Tetris, ja, und ich habe Tetris-Variationen damals auf meinem TI-89 im Matheunterricht gespielt. Aber Tetris selber auf dem Gameboy habe ich nie gehabt. Ich habe auch nie einen Gameboy gehabt.
Das wollte ich gerade sagen, weil wenn du einen Gameboy gehabt hättest, hättest du automatisch Tetris gehabt.
Nee, dann hätte man Tetris spielen müssen. Weil du konntest nur Tetris oder Mario spielen am Anfang.
Genau.
Das konnte sich kein anderer leisten, beides.
Es kam mit Tetris.
Ja.
Mein erstes Ding war der NES und mit ihm auch damals meine Eltern haben geglaubt, sie kaufen was Cooles, weil dieser Dr. Mario so lustig ausgeschaut hat. Und das war einfach das beschissenste Spiel überhaupt, das so möchte gern Tetris war. Und ja, aber Tetris selber habe ich nicht gespielt. Aber die Melodie, die habe ich immer im Kopf, wenn die Leute beim Übersiedeln helfen.
Bei mir sind die Benny Hill schon.
Beim Kofferraum packen, ja.
Ich wollte gerade sagen, Kofferraum, Einkauf in den Kofferraum packen.
Ich bin der, der im Transporter drinnen steht und delegiert, wo was hinkommt.
Einkaufssackerln einräumen.
Genau. Da weiß schon meine Frau, sie muss mich jetzt 5 Minuten in Ruhe lassen.
Wobei man aber jetzt mal sagen muss, Hut ab vor den Russen, dass sie es schaffen, in ihren Volksliedern immer so eingängige Melodien drinnen zu haben, weil Kalinka ist ja genauso schlimm. Kalinka, Kalinka, das ist unglaublich. Ja. So, Tim,
wahrscheinlich
Super Mario Brothers und der NES sind alte 8-Bit-Spiele, die damals noch auf dem allerersten Nintendo's Entertainment System gelaufen sind. Man konnte nur seitlich springen und ab und zu so Feuer spucken mit dem Mario.
Hört dazu unsere Doppelfolge Nintendo History.
Boah, die war geil.
Gut. Habe ich gleich Bock reinzuhören.
Jetzt noch, also jetzt sind wir bei den Russen und Tetris. Wie geht's weiter mit der 8-Bit-Musik?
Natürlich könnten wir noch stundenlang nur über die 8-Bit-Geschichten reden, weil das könnten wir theoretisch über alle Zeiten, was das angeht. Aber wir haben uns versucht, da so kurz wie möglich zu halten. Und ich habe noch einen dritten Klassiker für euch, und zwar Mega Man. Denn neben Mario gab es da auch noch den anderen Klassiker. Und hier waren die Komponisten echte Meister im Umgang mit dem Synthesizer-Sounds. Das ist ein Zungenbrecher, sagt es das mal dreimal.
Synthesizer-Sound.
Und die Musik hat den elektronischen Musikstil der 80er perfekt angefangen, denn schneller Beat, treibende Melodien und ordentliche Energie. Diese Sounds haben die intensiven Levels und die Herausforderungen des Spiels ideal unterstützt, und das war nicht nur Musik, das war ein echtes Erlebnis. Und kein Wunder, dass Mega Man heute als Meilenstein der Videospielmusik gilt.
Ich muss jetzt einfach kurz reingrätschen und fragen. Sorry. Tim, kennst du es noch? Oder, nein, ich meine, das ist wirklich nicht das Diss oder sonstiges, aber ich meine, Mega Man, geil und Ding, so, ich habe die Musik im Ohr, aber Tim, kennst du Mega Man jetzt außer von dem, was Ari gerade erzählt hat?
Also ich kenne Mega Man schon vom Namen, aber selbst gezockt, nie Gameplay gesehen. Ich muss mal fürs Studium ein Videospiel analysieren. Es war tatsächlich ein Mega Man Spiel, aber fragt es mich jetzt nicht,
welcher Mega Teil das war. Mega Man kommen ja heute nur Teile außer. Das geht halt unter. Aber Mega Man war Hammer. Alasche,
das war schon mega, ne?
Das war schon mega.
Apropos.
Meiner Meinung nach das schwerste Gameboy-Spiel.
Nächster Fun Fact, den keiner von euch wissen kann, der auch nicht recherchierbar ist, das droppe ich jetzt in dieser Folge. Unsere Daily Game Podcast Intro Musik ist ja von einem kostenlosen Musikhoster, ich glaube sogar von Pixabay. Die haben auch quasi Musikstücke und das ist kostenlos. Und dieses Lied, was wir als Intro benutzen und Outro, heißt Man Is He Mega.
Dachte, es kommt mir bekannt vor.
Ja, Mega Man war auch geil.
Ja. Schönes Addendum, Ari. Apropos, weil du gerade sagst, Facts droppen und so. Nachdem wir in der Folge selbst jetzt nicht wirklich was spielen dürfen, sondern auf unsere eigenen Musikkünste zurückgreifen dürfen, sprich Summen und sonstige Geräusche von sich geben, werden wir allerdings eine Playlist. Gute Idee. Fantastische Idee, ja, das wird der Renner. Werden wir einfach eine Playlist erstellen. Ob es jetzt eine YouTube-Playlist wird oder eine Spotify-Playlist, wird sich zeigen, aber wenn ihr die Folge hört, dann sollte in der Beschreibung auf jeden Fall schon einiges zu finden sein, was ihr anklicken könnt. Wir werden es noch nicht chronologisch machen, weil das wird dann doch ein bisschen... aber ihr werdet da jetzt mal die großen Themen, über die wir heute sprechen, angefangen von Mario und Mega Man, das will ich jetzt spoilern, auf jeden Fall da drin schon finden.
Und auch wenn der Typ, der die Folgen editiert, nicht drauf vergisst, das alles in die Folgenbeschreibung zu packen.
Das wird dir schon wer zukommen lassen, glaube ich. Also ich bin da guter Dinge.
Okay, ich hoffe, du schickst mir einfach die Links in anderen Listen, damit ich es kopieren kann.
Ich schicke dann nachher die Mail.
Ah. Ich bin nicht
back to you, Ari.
Ja, zwei Kultstatus-Sachen muss ich noch erwähnen, weil wir können nicht über 8-Bit reden und nicht Metroid erwähnen. Denn da wird auch besonders stark auf Atmosphäre und vor allem düstere, einsame Stimmung wird da ein bisschen reingesetzt. Und dann natürlich Legends of Zelda. Komm schon, ich habe von irgendeine Emotion?
Ja, yeah, aber ich habe das dann nachher gleich selbst dabei. Das heißt, was glaubst du, wie ich da dann meine Emotionen reinbringen werde in das Zelda-Ding?
Ich habe ein bisschen mehr erwartet.
Legend of Zelda bin ich sehr spät erst eingestiegen und ich glaube, das, wo ich eingestiegen bin, hat der Michi zum Exzess mit drin. Und das war Ocarina of Time. Und das
es ist so ein böses Wort.
Wenn du bei mir Legend of Zelda sagst, bin ich so, okay. Wenn du aber Ocarina of Time sagst, da schlägt mein Herz höher. Das war das erste Spiel, was ich mehrfach durchgezockt habe, weil es so ein Traum von einem Game war.
Dieser Soundtrack erst, als würden wir eine Folge drüber machen. Oh, warte mal.
So.
Dann lass ich mal dem Michi dein Herz
rüberschlagen. Moment. Hast du noch interesting facts zu... Weil ich wüsste da einen Punkt, wenn ich das jetzt nur aus dem Gedächtnis richtig aussah. Die Titelmelodie von The Legend of Zelda ist im Kopf des Komponisten rumgeschwirrt, angelehnt an mein Lieblingsklassikstück. Also ich liebe ja klassische Musik und mein Lieblingsstück ist von Maurice Ravel, das Bolero. Und dieses Bolero hatte der Komponist von der Zelda-Musik im Kopf und wollte daraus eben diese Musik machen. Allerdings war diese rechte Geschichte bei klassischer Musik, die muss einfach nur verjährt sein. Das klassische Stück muss alt genug sein, dann darfst du es verwenden. Und es war irgendwie so einen Tag, bevor er das halt quasi spielen und Nintendo übergeben dürfen, einen Tag vorher ist diese Frist verjährt gewesen und er hat es verwenden dürfen. Aber bis einen Tag davor hat er einfach nichts anderes gehabt, als wie diese Melodie, die er nicht verwenden darf.
Diese Story kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe die schon irgendwo gehört.
Ich habe es auch aus einem anderen Podcast. Ich weiß noch nicht mehr wo, ganz ehrlich.
Ah, cool.
Das ist mega. Und vor allem... Es erklärt, wieso die Musik von Zelda mir immer mehr angesprochen hat, als das Spiel selbst, abgesehen von Ocarina of Time. Und wenn es halt auf meinem Lieblingsstück basiert, dann, ja.
Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also unsere Generation, also unsere vier Generation und das, was der Team aus Geschichtsunterricht kennt, sind eingestiegen mit Ocarina of Time. Das war unser Zelda. Also ja. Abgesehen von den ganzen Nostalgiefaktoren, du siehst das Spiel, du hörst das Spiel, du fühlst das Spiel. Du hörst die ersten drei Akkorde von dem Soundtrack und bist drin und reitest auf Epona durchs Hyrule-Feld. Also von dem her, es geht gar nicht
und anders. Und legst dich mit Hühnern.
Emotional wirst. Na, die Hühner kamen ja erst in Kakariko.
Wurscht, aber früher oder später legst du dich dummerweise mit Hühnern an.
Ja, und fliegst rum. Aber dazu später mehr vielleicht. Aber gut. Es gibt kein Hühnerteam.
Aber ist jetzt wirklich, wenn Ari jetzt mit 8-Bit fertig ist, dann hast du es, unser Themengebiet geht weiter Richtung?
Ja, eigentlich schon dann, was kommt nach den 80ern? Die 90er.
Yes.
Das haben wir dann, glaube ich, ein bisschen...
90er bis 2000er.
Ja, etwas aufgefächert zum letzten Mal, ne?
Da haben wir jetzt logischerweise mal einen Hardware-Sprung. Wir entwickeln uns weiter vom NES und SNES und vom Sega Mega Drive. Wir springen dann schon, da sind wir dann schon in der Ära Nintendo 64, Sega Dreamcast und eigentlich auch schon die erste PlayStation.
Bevor wir den DeLorean da jetzt aber komplett hinfangen,
Achso, nur noch Tim, der Sega Dreamcast.
Nein, das war jetzt gar nicht gemeint. Ich wollte nur noch einen Disclaimer raushauen. Natürlich gibt es auch noch viel mehr 8-Bit-Hits. Aber wie gesagt, Ari hat es erwähnt, wir könnten eine komplette Folge mit der 8-Bit-Ära füllen. Wir haben es extra wirklich schön zusammengefasst. Natürlich gibt es noch andere persönliche Favoriten, die wir da jetzt ganz sicher nicht aufgezählt haben. Wir haben jetzt mal wirklich die bekanntesten hergenommen. Wenn euer Fan-Favorite nicht dabei ist, sorry, aber who knows, vielleicht machen wir noch eine andere Folge mal und da kommt es dann vor.
Wir können nicht nach der Deadpool-Folge gleich noch eine extra lange Folge raushauen.
Challenge accepted. Challenge accepted,
sagst du. Michi, du hast gesagt, du hast die 80er, na, die 90er und die 2000er. Na, wer hat die 90er und die 2000er?
Das ist mein Part.
Tim hat die 90er und 2000er. Moment, wer war so grausam, im Thema vor seiner Geburt zu geben?
Es war nur noch das Thema über.
Genau, ich habe die Reste genommen.
Ist das
blöd. Aber ich werde mein Bestes probieren.
Tim, du darfst sie gerne alle als blöde Penner bezeichnen.
Du musst es einfach jetzt nur so verkaufen, dass wir uns gedacht haben, dass diese Epoche von jemandem erzählt werden soll, der sie nicht live erlebt hat, sondern sie nur aus dem Geschichtsunterricht.
Ja, aber ich kann im Tim doch nicht drüber fahren, dass er was vergessen hat, wo er noch nicht in meinem Leben war.
Seit wann?
Na, so fair bin ich schon.
Das ist nette Recherche.
Ich habe im Basti nie dafür kritisiert, dass er nicht am Leben war bei den Sachen, die wir besprochen haben.
Wir haben nur kritisiert.
Wir haben kritisiert, wir haben verarscht.
Ja, aber gut, bitte, ja, gut. Komm, das,
Tim, macht
das
Tim, sicher grandios. Die Bühne gehört dir, ich bin gespannt, was du rausholst.
Jawohl, also, genau, wir haben gerade schon angesprochen, dass ich in den 90er Jahren die Videospiel-Hardware immens weiterentwickelt hat und dadurch war es natürlich auch möglich, komplexere und beeindruckendere Musik zu integrieren. Und in den 80er Jahren, haben wir gerade schon drüber gesprochen, war eben die Musik von MIDI und Synthesizer Sounds im 8-Bit-Stil geprägt. Und dann begann man eben in den 90er Jahren mit ja echten orchestralen Arrangements zu arbeiten. Und die Spieleindustrie erkannte, dass Musik eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, das ja emotionale Erlebnis für den Spieler zu vertiefen und die Atmosphäre der Spielwelten eben noch eindringlicher zu gestalten. Und in den 90er Jahren wurde dann die Videospielmusik immer mehr zu einem integralen Bestandteil des Spielerlebnisses und trug natürlich auch immens zur, ja, Immersion bei, kann man sagen. Und es war nicht mehr nur Hintergrundmusik, sondern es kam jetzt auch eine, ja, emotionale Ebene hinzu, die eben, wie gerade schon angesprochen, ja, das Narrativ verstärkte und die Immersion der Spieler verbesserte. Genau, und Soundtracks wie die von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Uebatsu, verzeiht mir, wenn ich kein Japanisch-Experte bin, und Mitsuda.
Ich glaube, so wird es heute jedem gehen, also vor allem mir dann auch, nachdem ich auch einige japanische Namen dabei habe. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Muttersprachlern, die Japanisch perfekt können, die das können, und was ich dann fabrizieren werde. Es tut mir leid, ich mag's nicht böse, Tim macht's fix auch nicht böse, aber es ist, ich habe es mit der Lautsprache versucht, um mich etwas drüber zu bringen, aber also wenn wir Fehler machen, nicht böse sein. Tim, probier's, du machst es schon.
Ja, ihr werdet uns schon verzeihen, hoffentlich. Und Mitsuda wurden zu regelrechten, ja, Erzählinstrumenten, die Gefühle von Trauer, Spannung und Euphorie auslösten und viele Gefühle mehr natürlich und für viele unvergessliche Momente im Spiel schufen, an die man eben bis heute gerne zurückdenkt. Und damit genießen die Soundtracks vor allem vieler Super Nintendo Spiele heute absoluten Kultstatus und haben an ihrem Wiedererkennungswert nichts verloren. Zum Beispiel Super Mario World, F-Zero, Final Fantasy sind nur drei Beispiele von vielen, wie gesagt, der Michael jetzt vorhin schon angesprochen, es gibt natürlich noch viele, viele mehr, ja, Soundtracks, die wir jetzt hier nennen könnten, aber wir haben uns jetzt eben auf die drei fokussiert. Genau, und diese drei Beispiele stammen aus der Feder von David Weiss, der wohl einer der wichtigsten Komponisten der 16-Bit-Ära ist und war. Und aus heutiger Perspektive ist es eben umso unglaublicher, was er aus den begrenzten Möglichkeiten der Konsole rausgeholt hat. Und der Soundtrack ist sagenhaft abwechslungsreich, sehr gut auf die einzelnen Levels eben abgestimmt und an den richtigen Stellen immersiv. Und Wise setzte dabei unterschiedliche Stile wie Uptempo-Beats, Swing und Ambient ein. Unbestritten, eines der Highlights der Games ist der Soundtrack zum verhassten Unterwasserlevel. Genau, und dann kommen wir zu Streets of Rage 3 und für den Soundtrack des Games entwickelte Koshiro eine neue Kompositionsmethode namens Automated Composing System, um schnellschlagende Techno wie Jungle zu produzieren. Und es war die fortschrittlichste Techno-Technik ihrer Zeit und beinhaltete stark zufällig erzeugte Sequenzen. Und dies führte zu innovativen und experimentellen Klängen, die eben jetzt automatisch generiert wurden und laut Koshiro so nie von alleine vorstellbar gewesen wäre. Ja, diese neue Methode war zu dieser Zeit noch sehr selten, hat aber inzwischen an Popularität unter Techno- und Trance-Produzenten gewonnen, um eben unerwartete und eigenartige Klänge zu erzeugen. Ja, die experimentelle elektronische Musik des Spiels erhielt bei der Veröffentlichung damals noch gemischte Reaktionen, wird aber mittlerweile als ihrer Zeit voraus betrachtet. Laut Mean Machines bedarf die Musik etwas Gewöhnung. Ironischerweise hat sie die Trance-Ära vorweggenommen, die kurz nach der Veröffentlichung kam. Die experimentellen Klänge und der Einsatz von stark zufällig erzeugter Sequenzen werden ebenfalls als ihrer Zeit voraus angesehen. Genau, dann sprechen wir jetzt noch kurz über Final Fantasy VII. Und eine Schlüsselfigur in dieser Entwicklung ist, jetzt wieder aufgepasst, Nobuo Uematsu, der legendäre Komponist der Final Fantasy Reihe. Sein Werk One Winged Angel aus Final Fantasy VII gilt als einer der Meilensteine der Videospielmusik. Das war eines der ersten Male, dass ein vollständig orchestrales Stück in einem Spiel verwendet wurde, kombiniert mit einem Chor sogar, um die dramatische Atmosphäre des Spiels zu unterstreichen. Und dieses Stück, das legte die Messlatte für zukünftige Videospielmusik höher und zeigte, wie Musik den emotionalen und narrativen Höhepunkt eines Spiels intensivieren kann. Und es gibt natürlich noch sehr viele orchestrale Stücke, beispielsweise Nintendo setzt es bis heute noch gerne ein und nimmt die Musik sogar von Orchestern live aus. Zum Beispiel, wir haben vorhin schon drüber kurz gesprochen, The Legend of Zelda kann hier als Beispiel angeführt werden. Ja, ein weiterer herausragender Komponist, eben in der Ära der 90er Jahre und der 2000er Jahre, ist Yasunori Mitsuda. Und er ist bekannt für seine Arbeiten an unter anderem Chrono Trigger und Xenogears. Und seine Soundtracks zeichneten sich durch eine emotionale Tiefe aus, die Spiele über die bloße Hintergrunduntermalung hinaus mit dem, mit den Charakteren und der Geschichte verbindet. Und besonders Chrono Trigger gilt als Paradebeispiel dafür, wie die Musik den Ton des Spiels sogar bestimmt und eine intime Verbindung zwischen dem Spieler und dem Erlebnis der Protagonisten schafft. Und Mitsuda nutzt eine Mischung aus den angesprochenen orchestralen Elementen und den bekannten elektronischen Klängen, um eine unverwechselbare Atmosphäre zu kreieren. Ja, und wir können festhalten, dass der Übergang von MIDI-Sounds zu orchestralen Arrangements ein Wendepunkt in der damals bekannten Videospielmusik darstellte. Komponisten wie Nobuo Uematsu und Yasunori Mitsuda brachten Emotionen und narrative Tiefe in die Soundtracks, ja, und machten die Musik zu einem zentralen Bestandteil des Spielerlebnisses. Und man kann sagen, dass die 90er und die frühen 2000er Jahre die Geburtsstunde der orchestralen Videospielmusik, die uns bis heute in epischen Klängen begleitet, waren. Und was ich noch anführen wollte, ist, dass in den 2000er Jahren auch eine, ja, legendäre Konzertreihe entstanden ist. Ich weiß nicht, ob hier meine Mitstreiter schon auf einem der Konzerte waren vielleicht, und zwar Video Games Live. Und es ist eine Konzertreihe, die von Tommy Tallarico und Jack Wall ja im Jahr 2002 eingeführt wurden. Und es ist eben eine, ja, wie gerade schon oft gesagt, Live-Konzertreihe, die jetzt mittlerweile schon über 500 Shows auf der ganzen Welt verteilt abgehalten hat und immer noch aktiv ist. Das letzte Event war laut Wikipedia zumindest in Salt Lake City, und ich war tatsächlich auch schon mal auf zwei Shows, hatte ich die Ehre, in Stuttgart mit dabei zu sein. Und ja, das war echt sehr eindrucksvoll, wenn man Fan von orchestralen Musik ist, auf jeden Fall. Genau.
Die Show hat es leider nie nach Österreich geschafft. Ich habe immer wieder in Deutschland gesehen, es ist in einigen Städten gewesen. Doch.
Die waren auch in Wien.
Die waren in Wien?
Da war ich vor Covid, war das 2019.
Das war eine andere, oder war das genau die Reihe?
War Video Games Live, ja.
Okay. Dann. Verdammt, was habe ich dann in meiner Playlist? Egal, okay, na, dann muss ich nachschauen. Mein nächstes Ziel ist John Williams Live. Ich hoffe, der lebt noch so lang. Das klang jetzt böse, aber,
ja. Nicht mal der Jüngste.
Ja, er sollte im Dezember nach Wien kommen. Das wurde abgesagt. Also ich hoffe sehr auf Jänner, Februar oder März.
Meine letzte Chance. Nachdem wir uns von Darth Vader verabschiedet haben.
Ja. Aber Entschuldigung, ich lenke gerade ab. Wir sind noch beim Tim und bei seiner orchestralen Musik. Also ich habe es leider nicht besucht. Adnan hat es besucht. Und ja, also Live-Konzerte sind halt immer wieder was ganz anderes. Ich kenne halt leider nur die Ton, also die quasi CD-Aufnahmen für unsere Generation. Und ja,
du wenigstens halt, CD gesagt hast und nicht Kassetten. Ja,
gell? ich wollte die Zuhörer nicht komplett verwirren. ist halt was Geniales. Wie gesagt, meine komplette oder ja, 90% meiner Playlist besteht aus Soundtracks, sei es jetzt Film, Videospiel, und da sind halt einfach sehr geile Dinge dabei. Und das allein zeigt halt einmal schon, dass ein mit dem Thema, mit dem Ari begonnen hat, die 8-Bit-Ära, und wir haben mit Adnan einen Hobbymusiker dabei, der mich jetzt noch hoffentlich ausbessern wird, wenn ich einen Blödsinn rede. Aber das Mario-Team besteht ja nicht, also das Original-Team, aus mehr als 3 Akkorden. Dum, 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 dum.
Es sind nur 3 Akkorde, ja, das stimmt.
Ja.
Und es ist die Frage, was für Instrumente Adnan spielt. Triangel, Maultrommel, Rassel.
Also ich weiß, du spielst Klopftopfen, aber ich spiele Gitarre.
Das ist das Ding, was ich euch gesagt habe, das nennt sich übrigens Zungentrommel.
Ja, Klopftopf.
Okay, weiter im Text. Also 3 Akkorde und dann machst du ein komplettes Orchester-Arrangement draus. Und genial. Also, und um ein bisschen vorzugreifen, allein der Soundtrack zum Mario-Film, über den kann man jetzt sagen, was man möchte, aber der Soundtrack ist einfach nur geil, was da draus gemacht wurde. Und das mit einem 3 Akkorde-Song. Also,
hey, es braucht nur 4 Akkorde für einen Pop-Hit.
Ja, aber das ist ein Akkord mehr. Das ist ein Akkord mehr.
Bye, bye, 4-Chord-Song.
Ja. Aber ja, ich hab's schon wieder getan. Entschuldige, Team. Du warst noch nicht fertig. Back to you.
Ja gut, ich wäre eigentlich jetzt soweit durch mit meinem Teil, würde ich sagen. Und wir können fortfahren, würde ich sagen.
Okay, Sinan.
Gut, waren das die 90er und 2000er waren? Wobei, da hätte ich jetzt nur ein paar Addendums. Ich weiß nicht, wer von euch hat Gaming Soundtracks? Ich rede jetzt wirklich von, du hast Soundtracks, so richtig, okay, OSTs. Gut, dann möchte ich da nicht vorgreifen, ich heb mir
Michi
meine...
Michi nickt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Michi hat die Audioformat.
Michi hat die Hand gehoben und genickt. Na, weil... Es gibt da speziell zwei Spieleserien, die für mich, beide 99, wohlgemerkt, die da erwähnt werden müssten, eigentlich, aber das sind keine, die haben nicht Videospielmusik, die haben Soundtracks. Und das ist für mich zwei Spieleserien, die mich videospieltechnisch sehr geprägt haben, aber Michi, will die jetzt nicht vorgreifen wie der Ari, weil sonst kriege ich wieder einen Deckel.
Nein, bin ich Kummer gewohnt. A und B, kannst du eine super Überleitung machen zum nächsten Thema, weil ich als nächster quasi
du bist das nächste dran.
Übernommen hätte.
Dann hoffe ich. Und du sagst mir jetzt einfach, ob du diese zwei Spiele mit dabei hast. Crazy Taxi und Tony Hawk's Pro Skater. Du schaust schweigend in die Kamera.
Für die Zuhörer, ich habe gerade nichts gesagt und nichts gemacht. Nein, ich habe sie nicht dabei.
Was? Wie? Oder? Na, wie? Okay. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen.
Ich glaube, ich habe es erstmal geschafft, dass er schneiden muss.
Ich muss nicht schneiden. 1999 erschien das erste Tony Hawk's Skateboarding und war der Start eines Franchises, Tony Hawk's Pro Skater. Tony Hawk's fucking Pro Skater hat Sachen drinnen gehabt wie Flogging Molly, AC/DC, System of a Down, Papa Roach. Du bist durch diese Sachen durchgeschreddert zur geilsten Musik ever und hast sogar immer switchen können, hast mitschalten können, hast wirklich durchschalten können, welcher Song soll spielen, während ich da durchschreite. Das war absolut Hammer bei Tony Hawk's. Ich meine, es hat dann der, wie hat der BMXer geheißen? Matt Hoffman. Matt Hoffmans BMX, der hat das ja dann auch nachgemacht, quasi dieselbe Formel. Sportspiel, Actionspiel, also quasi X-Game. Und auch so einen geilen Soundtrack. Holy fuck. Und bitte, was habe ich Crazy Taxi dafür geliebt, dass da einfach die Offspring auf und ab brennt. Du steigst, erstes Level, jedes Mal der gleiche Ablauf. Du steigst ins Auto, natürlich spürst du Eddie, weil wenn sonst, du steigst ins Auto und es geht, here we go, und dann, ja, da, 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 da. Das ist einfach zu geil. Crazy Taxi mit fucking The Offspring. Also, das war mein erster Berührungspunkt mit The Offspring und die Band liebe ich heute noch. Dasselbe damals, Tony Hawk's Pro Skater 4 mit System of a Down und Shimmy. Als ich da durch den Park bin und dieses das war einfach System of a Down hat damals mich das erste Mal gecatcht und Flogging Molly genauso. Diese Bands horche ich bis heute. Und das alles, weil ich damals in diese Spiele das erste Mal in Berührung gekommen bin mit denen. Und dass du diese zwei nicht dabei hast mit diesen geilen Soundtracks. Aber bitte, Michi, die Bühne gehört dir.
Du hast mir einen wunderbaren Übergang geschaffen, weil dann kann ich gleich einmal ein bisschen was klarstellen. Also, pass auf. Du redest von einem Soundtrack. Was wir jetzt ein bisschen untergehen haben lassen, man trennt bei Film, Video, Games, bei Büchern schwer. Also man trennt auf jeden Fall bei Filmmusik, Soundtrack und Score. Score ist in den meisten Fällen orchestral eingespielte Musik aller was jeder kennt, Star Wars, Der Weiße Hai, Schindlers Liste. Der Soundtrack besteht aus Tracks, wie der Name schon sagt, der im Film vorkommt. Also Deadpool and Wolverine, Intro, Bye Bye Bye. Das ist ein Soundtrack-Song.
Hm? You may hate me, but it ain't no lie, baby, bye bye bye.
Ab jetzt zahlen wir aus. Also von dem her, und deswegen habe ich es nicht dabei, weil ich mich oder wir uns jetzt wirklich auf den, okay, wir hätten es vielleicht eingangs besser erklären können, auf den Score der Titel konzentrieren. Ja, hin und wieder kommt auch ein Song vor, in den ein oder anderen Soundtrack, den man kennt, aber hauptsächlich ist es der Score und deswegen ist es absolut berechtigt, dass ich Crazy Taxi nicht dabei habe.
Ja, aber trotzdem, es ist, jetzt haben Ari und der Team beide gesagt, dieses, die Stimmung der Szene aufbauen, die Emotion
ja,
steigern.
Ja,
okay,
ja.
Jetzt spule ich mal ganz weit vor, das Jahr ist 2018, 19. Wann ist Red Dead Redemption 2 rausgekommen? Das ist mittlerweile auch schon alt.
Warte, ich kann es dir gleich
Red
sagen.
Red Dead Redemption 2, ach, das glaubt man kaum, das ist mittlerweile auch schon alt.
Es müsste... Warte mal kurz.
Ich weiß es jetzt nicht, wann es rausgekommen ist, aber war Red Dead Redemption 2018, danke Tim.
Ja.
Red Dead Redemption 2, ich weiß nicht, habt ihr alle gespielt? Kennt jeder den Ausgang der Hauptstory? Also Spoiler.
Du kannst mich nicht spoilern.
Gut. Red Dead Redemption 2 ist nach wie vor meiner Meinung nach das epischste Meisterwerk, was storytechnisch je in ein Spiel gepackt wurde. Und dieser letzte Ritt von Arthur, wo er die beiden Mädels aufs Pferd setzt und sagt, you go back, you go, I'm gonna have a little chat. Und die fangen dann so an mit, oh Arthur, now don't you all offer me, you know I'm gonna die. Und dann reitet er los, steigt auf sein Pferd und es fängt der Song an, That's the way it is von D'Angelo. Und im Hintergrund hörst du immer wieder diese Zitate aus dem ganzen Spielverlauf. Dieses, you're a good man. Das Herr, und wirklich diese Begegnungen, die er mit dem Kopf nur, aber untermalt mit That's the way it is. Das ist Allah, wie dieses, ich brauche diesen Song, ich habe ihn in einer meiner Playlists, ich brauche diesen Song nur her und ich krieg sofort Gänsehaut und Tränen in den Augen. Und das maßgeblich entscheidend für diesen Moment ist dieser Song. Ohne den Song allein, nur die Bildszene, ja, schön. Aber dieser Mix aus dem Soundtrack und dem, was im Spiel passiert. Das ist also, da hat Rockstar alles abgeschossen, was man emotional abschießen kann.
Bin ich auch voll bei dir, würde ich nichts dagegen sagen, aber derselbe Fall von, das ist dann ein Song, der in einem kompletten Soundtrack vorkommt, wo, sage ich jetzt, 20 Tracks dabei sind, 19 instrumental sind und dann eben besagter D'Angelo-Song.
Ja, es gibt noch einen zweiten D'Angelo-Song im Spiel, der ebenfalls hängen bleibt.
Ja, es kommt oft vor, dass du ein, zwei gesungene Songs hast. Gehen wir zurück auf, was war's, Metal Gear Solid, der erste auf der PS1. Ich glaube, der Adner nickt gerade so wissend. Ich weiß nicht, ob du es dann erwähnen wirst oder ob es vorkommt, aber es gibt auf jeden Fall Sniper Wolves, ich nenne sie einfach Team, um nicht zu spoilern, was da passiert. Das glaube ich, man hört die ersten drei Töne und ist zurück in dem Spiel. Und der Endsong von diesem Lied, von diesem Spiel, The Best Is Yet To Come, wo Hideo Kojima, oder der Erfinder der Metal Gear Solid Reihe, beim Erstellen vom Soundtrack meinte, er möchte keinen Song oder kein Lied erleben in dem Videospiel, das er versteht, worauf es dann hergegangen sind. Und eine damals noch recht junge, unbekannte, und jetzt muss ich mich entschuldigen, weil ob ich das richtig aufbrechen werde, da sind wir wieder beim gleichen Thema mit Lautschrift und japanischen Namen. Und meinem Chaos, das ich gerade hier habe. So. Mehr Chaos. Ich wusste das. Jetzt wollte ich echt mit Wissen angeben und dann finde ich das nicht. Das ist echt gerade dramatisch.
Du wolltest gut, voll egal. Mit Missen angeben, welches du sowieso nicht aussprechen kannst.
Mit Missen?
Wissen.
Mit Wissen. Nee. Da kommt noch mehr, was ich nicht kann. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das kann
keine Sorge, liebe Leute, Zuhörer eines Audio-Podcasts. Es folgen noch andere Dinge, die ich nicht aussprechen kann.
Ja, richtig. Du wirst heute schneiden müssen. Egal. Mein Wissen ist gerade verschwunden. Wohin auch immer. Ich glaube, der Hund hat's gefressen. Die junge Künstlerin, die dann einfach meinte, gut, du willst keinen Song auf Englisch, das du verstehst. Du willst nichts Japanisches. Na, wie wär's mit Gaelisch? Und gibt's einen der geilsten, also wenn ihr ihn nicht kennt, Metal Gear Solid, The Best Is Yet To Come, Wahnsinnsnummer, Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und selbes Beispiel, da hast du auch einen Song, der dafür produziert wurde. Ich meine, da hat damals ganz ehrlich keiner damit gerechnet, dass Metal Gear Solid zu dem wird, was es dann wurde. Dieser Soundtrack, egal ob es die erste Einleitung ist mit dem doch noch sehr MIDI-artigen Intro oder dann eben diesen ja epischen orchestralen Themen wie von Sniper Wolf, genialst. Also kann man einfach nicht anders sagen. Und die Vorreiter dazu, es hat der Team schon erwähnt, waren einfach natürlich in der Zeit so Mitte, Ende 90er bis Anfang 2000er eben, als dann die orchestralen Soundtracks angefangen haben, interessant zu werden. Natürlich die PlayStation 1 war das sehr ausschlaggebend, weil einfach ein CD-Laufwerk da war und du einfach die Möglichkeit hattest, dass du dann einfach Musik oder bessere Musikqualität auf die CD bringst. Und da sind, wie gesagt, es gibt natürlich sehr viele gute Filmmusik auch natürlich, es ist ein anderes Thema, Videospielmusik. Aber um dazu Koji Kondo, der mit dem Super Mario Team, das aus drei Akkorden besteht, wie wir jetzt schon rausgefunden haben, und der Musik zu Legend of Zelda, einfach, der hat einmal einen Maßstab gelegt. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, er ist einer der einflussreichsten Komponisten in der Videospielgeschichte. Ich gehe fast so weit zu sagen, in der Film, also in der Filmmusikgeschichte, weil erzählt schon ein bisschen er erzählt sehr viel, was in einem Film auch passiert mit seiner Musik.
Ennio Morricone hätte jetzt gern mal Wörtchen mitzureden.
Der ist tot.
Alter.
Ich weiß, was du meinst. Ja, aber trotzdem, wenn du jetzt rein von, und wie gesagt, du weißt, wovon ich rede. Zelda Ocarina of Time. Die Musik ist da. Du hörst den ersten Ton und du weißt, wo du warst. Es ist, überleg, du siehst nur das Intro mit den ersten Tönen, wie über das Feld geritten wird. 3, 2, 1, okay. Bist wieder mittendrin im Spiel. Das ist einfach, ja, Videospielgeschichte, anders kann man es nicht sagen. Und nicht umsonst ist er einfach, also ist das, wenn du sagst, was war sein Lebenswerk, okay, das Super Mario Team oder das Legend of Zelda Team. Aber ganz ehrlich, also
ja, wenn du das eh ausgesagt.
Ja, ganz ehrlich. Also hervorragend, einfach genial. Und wie gesagt, bei mir läuft im Hintergrund gerade wieder Ocarina of Time. Da gibt's so geile Coverversionen oder einfach. Ja, im Film sagt man Spin-Offs, aber in dem Fall bleiben wir bei Cover-Versionen zum Beispiel. Ich wusste nicht, dass ich Ocarina of Time Soundtrack in einer Progressive-Rock-Version hören möchte. Wir werden es verlinken, auf jeden Fall. Hört euch das an, es ist so geil. Oder Gerudo Valley, du hörst die ersten Teile und reitest über die Brücke. Das Wind Waker-Team, einer der, ich sag jetzt mal, anfänglich verhasstesten Teile der Reihe. Musikalisch ein Ohrwurmtraum, darf man das so sagen? Ja. Also, der hat einfach mal ausgesorgt. Und ja, ich weiß, das ist nicht deine Lieblingsreihe. Wenn es um Final Fantasy geht, lieber Sinan. Hey, ich konnte das jetzt nicht politisch korrekt ausdrücken, sorry.
Ist okay.
Und zum nächsten Namen, wir hatten ihn heute schon mal, ich versuch's. Nobuo Uematsu, der einfach die Final Fantasy Reihe musikalisch zu dem gemacht hat, was sie ist. Es sei jetzt vom Final Fantasy 1 Team, das man immer noch erkennt, egal ob es jetzt eine orchestrale Version ist, ob es die, nein, jetzt wollte ich sagen 8-Bit, das stimmt da gar nicht. Das war schon Super Nintendo, das ist so 16, da sind wir bei 16-Bit, ein bisschen mehr. Man erkennt es heute noch, bis natürlich, wir hatten in Europa war leider nicht die Möglichkeit oder das Glück, dass wir Final Fantasy 3 bis 6, glaube ich, war es, spielen konnten. Das hat lange, lange gedauert, bis dann eine angepasste Version kam. Und bei uns war es halt 97 Final Fantasy 7, das eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und der Soundtrack, der Team hat es eingangs schon erwähnt, der Titel One Winged Angel ist einfach, ja, wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. An die Oscar. Ja, du kannst dann noch so viel im Background an Mimiken machen, lieber Sinan. Das ist einfach geile Videospielmusik. Das, wenn man es nicht gespielt hat und nicht gelebt und nicht erlebt hat, das ist es, glaube ich, das wirklich Wichtige, erlebt hat zu dieser Zeit. Und das ist jetzt auch im Remake und in Rebirth kommt ja die Musik wieder für 2024. Das ist nicht Remaster, das ist komplett neu eingespielt mit Orchester. Wahnsinn.
Und da braucht man Eva da, die wird jetzt vermutlich Orge.
Das war, ich meine, ja, wäre toll, sie kriegen wir schon noch dazu, aber das schafft.
Also, ja, genau.
Challenge accepted. Und Final Fantasy, das hat so viele großartige Titel. Wandering Angel, ich sag nur Aerith's Team. Du hörst die ersten Töne, bist am Anfang von dem Spiel oder dann später auf Disc 3. Für die, die es wissen, wissen es. Es ist halt einfach, Emotion pur, wenn man einfach da nur ein bisschen was davon hört. Und es gibt so viele tolle, wie gesagt, wir haben uns jetzt wirklich sehr zusammengerissen, sage ich jetzt einmal. Ich habe es schon erwähnt, der Metal Gear Soundtrack, grandios. Uncharted Soundtrack. Vielleicht geht Sinan, Adnan da noch einen drauf. Vielleicht hat er es dabei, ich weiß es nicht. Auch ein genialer Soundtrack. Mhm. Die Spider-Man-Soundtracks, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed, allein Ezio's Family, das Thema, wenn das anfängt. Ah, oder Assassin's Creed Revelation. Und natürlich so Klassiker wie Sonic, auch wenn es nicht ganz so orchestral jetzt klingt wie vieles andere. Das ist halt einfach Emotion pur. Du hörst die ersten Songs und Sounds und bist mittendrin. Von Monkey Island reden wir gar nicht. Also. Ja, ich könnte jetzt, glaube ich, noch 2 Stunden drüber reden, wie toll Videospielmusik nicht ist.
Na, generell Musik in jeglicher Hinsicht, Film, Games, es ist wurscht. Musik ist da, um Emotionen zu leiten. Von dem, was du schaust oder tust, zu dem Erlebten. Und wenn da alles passt, dann ist das geilste Spielerlebnis überhaupt.
Ja. Rika Muranaka war übrigens der Name der Komponistin, die das der beste Seattle-Kampf für Metal Gear Solid gemacht hat. Jetzt habe ich doch noch meine Ehre gerettet. Also ich habe es doch noch gefunden. Ich wusste es dann doch noch abgelesenerweise. Holt sich einfach die ganze Videospiel-Soundtracks, die kriegen könnt und hört es euch an. Es ist einfach nur
außer Final Fantasy.
Geil. Geht zu Hause.
Und ja, Assassin's Creed Revelations braucht's auch nicht spielen. Herz mit Assassin's Creed Brotherhood auf. Spart sich das. Und dann steigst du in Black Flag wieder ein, weil da war ja geile Mucke. Das hast du auch nicht erwähnt. Die Shanties aus Black Flag.
Hast du ja gerade gemacht. Ich wusste, das kommt von dir. Das nennt man Vorbereitung.
Das hast du nicht gewusst. Du sitzt da auf deinem Thron von Papier und fühlst dich einfach wie der King, weil du deinen Namen nur mehr gefunden hast.
Ja.
Du hast nicht gewusst, dass ich die Sea Shanties aus Assassin's Creed Black Flag nur mehr auspacke.
Was du so auspackst bei dir, das besprechen wir nicht im Podcast, okay?
Ja, momentan ist schon alles auspackt. Die brauchen
es ist jetzt auspackt. Die Überleitung kriegen wir nicht mehr hin. Oh, aber warte mal doch, Monkey Island.
Na, Moment, du hast vorher schon ein paar Titel gedroppt, wo der Adnan genickt hat, unter anderem Uncharted, auch ein Spiel, was ich absolut nie gespielt habe. Das ist
nicht. Er ist nett dafür, weißt.
Ich habe Uncharted, 4, mir dann zugelegt, weil alle es so gelobt haben, hab's dann damit durchgespielt und mir gedacht, naja, deswegen mach alles auf Fasslauf. Das ist mittelmäßig at best.
Das ist ungefähr so, als würdest du bei den Marvel-Filmen bei, keine Ahnung,
Endgame einsteigen.
Ja, bei Endgame einsteigen und denken, ja, okay, war okay.
Ja, okay.
Du hast recht, er ist nett.
Deswegen. Ja, oder?
Ja. ihr alle findet aber Last of Us gutes Spiel.
Ich war, aber also wir haben daher, ja keinen anderen Moderator gefunden, aber er ist nett genug.
Wie man Last of Us länger als eine halbe Stunde spielen kann, ist mir schleierhaft.
Deswegen habt ihr mich reingeholt, na Spaß.
Aber ja.
Wo ist es Ihnen?
Alter, mir, du kannst, also gegen mich darfst du alles ballern. Ich nehm's sportlich. Aber wie gesagt, ihr fangst ja mit Final Fantasy an, mit Uncharted, und ihr habt ja schon über so viel langweiligen Scheiß geredet, wo ich nicht dabei war. Wie gesagt, Last of Us, Halo, diese ganze müde Geschichte. Also bitte. Ja,
da haben wir echt geglaubt, dass der Markus für Post sorgen wird, und dann ist es der Xenon in der Soundtrack-Folge.
Na komm. Also meine Abneigung gegen Last of Us und Final Fantasy ist nichts Neues. Das habe ich hier im Podcast schon mehrfach kundgetan, wie langweilig und öde ich das finde. Ah ja, und übrigens, liebe Zuhörer da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, Resident Evil ist kein Horrorspiel. Resident Evil ist langweilige Scheiße. Das ist nicht einmal...
So, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich muss mal kurz was erledigen. Jared Leto.
Alter, fangen wir dir an. Selbst Kamillentee ohne Zucker ist härter als die Resident Evil-Reihe, liebe Leute da draußen. Das ist kein Horror-Game. Aber gut. Und ich fange jetzt nicht an, über Jared Leto zu schimpfen, weil das wird sonst eine 3-Stunden-Folge.
Ich habe mich mit Scarlett droppt das und steht auf dem
Kiste. War mein erster Mic Drop, hey.
Ja, wer genau was? Jared Leto, also das. Uff. Aber ja, Adnan, du übernimmst jetzt, und ich überlasse dir die Bühne.
Das ist sehr lieb, danke. Also wir haben jetzt eigentlich mal die Musikentwicklung über die Dekaden gehört, oder sagen wir die wesentlichen Games gehört. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die verschiedenen Entwicklungsschritte der Musik ein, und da hake ich eigentlich genau bei dem an, was Sinan zuvor gesagt hatte, zum Beispiel mit Crazy Taxi, nämlich lizenzierte Musik. Und das hat bereits, man glaubt es nicht, schon in den 80ern begonnen, mit einer Band namens Journey, die kennen, war die erste Band, die tatsächlich, und das Spiel hieß sogar Journey Escape, wo lizenzierte Musik von der Band Journey vorgekommen sind.
Just a small town girl.
Ganz genau. Lonely world. Danke, Sina. Du kannst gleich weitermachen, denn der nächste war nämlich der King of Pop, der es auf die Konsolen geschafft hatte.
The way you make me feel.
Michael Jackson 1990 mit der Moonwalker, genau. Gab ja auch einen Kinofilm dazu. Und er machte...
Ja, war geil. Also es Kind hat mich nicht gefeiert. Als Kind, wo es dann in dieses Auto verwandelt. Ja.
Wo er zum Auto verwandelt. Genau. Smooth Criminal, immer noch eines meiner absoluten Lieblingssongs.
Also, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie?
Genau. Das war das erste Spiel, was wirklich einen globalen Popstar auf die Konsole gebracht hatte und das gesamte Spiel dann auch wirklich seine Musik mittrug. Die nächste große Entwicklung hatten wir bereits schon gehört, das war eben der Eingang von Techno-Musik durch Streets of Rage 3.
Hyper!
Genau. Ein Jahr später folgte aber noch ein Spiel mit einer Band, nämlich mit Aerosmith, Revolution X, die sich auch selbst in dem Spiel gespielt haben, kennen, glaube ich, nicht viele, aber es gibt tatsächlich ein Spiel mit Aerosmith als Hauptdarsteller in einem Spiel mit ihrer eigenen Musik, die sie auch für dieses Spiel gemacht hatten. Also
siehst du in dem Spiel durch die Gegend, nimmst Drogen, saufst und fickst Groupies?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt, aber ja. Und das war ein bisschen schon der, sag ich mal, der Versuch, Games aus diesem Keller zu bringen, indem man halt auch so Popstars und Künstler reinbrachte, die da ein bisschen ein bisschen Schwung reinbringen sollten. Die nächste größere musikalische Entwicklung kam dann nach den Synthesizern, die auch Tim erwähnte, mit Elder Scrolls 2 eigentlich, weil das war das erste Spiel mit einer dynamischen Musik, die sich dem Spielgeschehen angepasst hatte. Und darauf, das war 96, folgte dann auch das von Michi erwähnte Metal Gear Solid im 98er Jahr, was das erste Spiel war, wo Musik tatsächlich in einem Film war. Also Metal Gear Solid, für die es gespielt haben, ist ja bekannt für seine Überlänge an Sequenzen, und es war wirklich die filmische Inszenierung und das erste Spiel mit einem tatsächlichen Soundtrack im Sinne eines Scores, wie Michi vorhin das erklärt hat, und wer kennt nicht das Alarmsignal, das kommt bei Metal Gear Solid. Ich glaube, das kennt man auch außerhalb für Leute, die nicht Metal gespielt haben. Das kennst du sicher, oder? Das die Fragezeichenmusik, Sinan, kennst du nicht? Okay, dann müssen wir das mal googeln. Aber das ist einer der berühmtesten Musik, wenn man Musikstücke ist es eigentlich nicht, oder ja, Sounds, sage ich jetzt mal, in Games.
Wir werden es auf jeden Fall in diese Playlist reintun, also was, je nachdem, wie der dann aussieht. Es ist auf jeden Fall drin, keine Sorge.
Super, danke Michi. Und das hat auch nochmal dieses Zusammenspiel zwischen Spiel und der Wichtigkeit von Musik, die hat Hideo Kojima da wirklich immer unterstrichen und da auch wirklich stark mit seinen Künstlern und Komponisten da zusammengearbeitet, um diese Musik da näher zu bringen. Und nach Final Fantasy VII, was eigentlich dann das tatsächliche Final Fantasy war, was das erste Final Fantasy war, wo orchestral komplett überarbeitete Musik dabei war, war eigentlich Final Fantasy X. War das erste Spiel mit einem vollständig orchestrierten Soundtrack und Sprachausgabe, weil Final Fantasy VII hatte ja noch keine Sprachausgabe, was das Ganze dann noch einmal emotional, und das war für mich eigentlich das mitreißendste Final Fantasy, weil es ja dann auch noch diesen wichtigen, sag ich mal, Song auch noch gab, der dann mit den Hauptdarstellern in der Mitte des Spiels auch noch eine Rolle spielt. Also das war dann wirklich eine Anlehnung, eine Weiterentwicklung von dem, was man bei Metal Gear Solid schon gesehen hatte, um das Ganze nochmal filmisch zu unterstreichen. Punkto Horrorspiele, wie ich Sinan vorher schon Resident Evil erwähnte, aber ein tatsächliches Horrorspiel und wahrscheinlich eines der Meilensteine in den Horrorspielen war Silent Hill 2.
99. So, ich dachte, du meinst Concord.
Sorry. Andere Form von Horror.
Andere Form von Horror, genau. Nein, Silent Hill 2 war das Spiel, in dem der Komponist Yamaoka es geschafft hat, psychologisch verstörende und furchteinflößende Atmosphäre zu schaffen durch industrielle Klänge. Und wer diejenigen von euch, die damals auf PlayStation 2 die erweiterte Version des Spiels gekauft haben, da gab es noch eine zusätzliche DVD, bei der man dann auch noch Interviews gesehen hat und Behind the Scenes, wie er dann diese Musik komponiert hat. Und das hat wirklich einen Standard gehoben in Horrorspielen, der dann auch später auch in weiteren zukünftigen Spielen dann eigentlich mit reingenommen wurde. Auch ein Spiel, was vorhin Sinan erwähnt hatte, Halo. Eigentlich sehr, sehr wichtig und bekannt für seinen orchestralen Soundtrack, nämlich weil er gregorianische Gesänge reingebracht hat. Und das ist eines der bekanntesten Merkmale von diesem Spiel. Wenn ich das höre, weiß ich schon, wir sind bei Halo. Und es hat einen der, finde ich, eingängigsten Soundtracks für Shooter und hat einfach eine ganz andere Dimension geschaffen für Musik bei Science-Fiction-Spielen. Und gerade dieser Gesang, den kennt man einfach, der dann halt reinkommt. Und das Main-Theme, sage ich einmal, das hat wirklich, war bei Halo ein Sprung, der dann noch einmal Musik vorangetrieben hat. Tatsächlich das Thema lizenzierte Musik als echten Soundtrack, das kam eigentlich mit Grand Theft Auto Vice City, die Sie sich erinnern an die 80er Jahre. Vice City war auch das erste Spiel, bei der Soundtrack käuflich als CD auf den Markt gekommen ist. Das waren 3 CDs, kann ich mich heute noch erinnern, die man als Soundtrack sich hat kaufen können, und wirklich querbeet alle Hits der 80er Jahre in dem Spiel sind davor gekommen, die man sich durch die Radiostationen anhören konnte. Also das war, und man, das hat ja eigentlich dann GTA eigentlich über die Jahre hinweg dann fortgesetzt. Der nächste war dann San Andreas, bei dem dann halt auch noch Hip-Hop reingekommen ist, und auch noch sich weiter da mitgenommen wurde. Wichtig, was ich auch noch sehr, sehr cool fand, war Prince of Persia, Warrior Within. Diejenigen, die Sands of Time gespielt haben, werden sich sicherlich daran erinnern, war sehr orientalisch angelegt, und dann erschien Warrior Within, wo man auf Hardrock auf einmal gegangen ist, komplett anders. Also das Spiel war, als hätte man es rausgerissen aus der Serie, weil der dritte Teil war dann wieder mehr an den ersten angelehnt. Aber Warrior Within war ein komplett anderes Spiel. Es war düster, es hatte diese Rockklänge, fast schon Heavy Metal. Dramatisch und einfach ein absolut genialer Soundtrack, der auf jeden Fall in keiner Playlist fehlen darf. Wir kommen dann eigentlich wieder zu Metal Gear Solid.
Aber du kannst jetzt nicht sagen, quasi vor Heavy Metal Soundtrack und du erwähnst nicht den Heavy Metal Soundtrack schlechthin. Brutal Legend mit Jack Black in der Hauptrolle.
Jack Black, stimmt, ja, danke.
Also Brutal Legend hat eine reine, da ist sogar Marilyn fucking Manson dabei.
Das stimmt, ja, absolut. Das also, und vor allem mit
Jack. Ein Goldstück, ein unterschätztes Goldstück.
Das war wirklich lustig und Jack Black hat das super gemacht, fand ich. Also war ein richtig lustiges, unterhaltsames Spiel. Und der Soundtrack auf dem auf jeden Fall absolut richtig gut zum Reinhören. Ja. Ja, Snake Eater, Metal Gear Solid 3, war dann das erste Spiel wirklich mit einem tatsächlichen Titelsong à la James Bond. Es beginnt mit dem Song Snake Eater. Und war auch wirklich von ihm so, von Kojima auch so angelehnt an diesen Bond-Charakter mit, man hat diese Intro-Szene, man spielt ein bisschen, bam, und dann kommt der Song. Und das war so cool. Also man wirklich glaubt, man spielt oder man ist mittendrin in einem Film. Kann ich auch nur absolut empfehlen. Also der Song ist auch wirklich gut und er hat es dann auch fortgesetzt bei Peace Walker und den nächsten Spielen. Aber Snake Eater nach wie vor absolut ungeschlagen.
Ja, weißt du, welches Spiel nur einen James Bond-artigen Soundtrack hat? James Bond.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja. GoldenEye. Ein Spiel, wo dann eigentlich wirklich diese Thematik mit den Emotionen oder das Spiel wird von der Musik getragen, wo da dieses, das sehr, sehr stark in den Vordergrund gekommen war, ist Shadow of Colossus. Für diejenigen, die es gespielt haben. Also ein Spiel, bei dem kaum gesprochen wird, nicht viel Dialog eigentlich vorhanden ist. Es lebt tatsächlich von dieser Musik.
Dieses Spiel lebt nicht.
ja, also die Kolossen dann nicht, für Spoiler Alert. Aber da ist
das ganze Spiel. Boah, dass du das ausboxst. Dass du dieses Spiel ausboxst, Adnan. Mit dem habe ich nicht gerechnet.
Na, so, komm. Bin immer noch für Überraschungen gut.
Na, also wirklich, Shadow of the Colossus, wirklich?
Es war ein objektive Darstellung jetzt in diesem Podcast, egal was meine Meinung zu dem Spiel ist.
Ein langweiliger Haufen nichts. Shadow of the Colossus, bei wie mich gefreut habe, dass das Spiel bei alle immer in alle Medien als Gast Shadow of the Colossus, das ist. Das muss man gespielt haben, das beste Spiel, eins der besten PlayStation Classics, die man je sich zulegen kann. Dann haben wir den Scheiß gespielt und dann war der letzte Rotz, echt sowas Nichtsagendes und Leeres. Steuerung für den Arsch, Ende nie. Tausendmal irgendwo runtergeflogen, weil die Kameraführung, Shadow of the fucking Colossus, das war bei mir absolute Hate-Folge.
Also den wunden Punkt bei den Kolossen, sag mal Kolossen wahrscheinlich, zu finden, das fand ich schon eine Herausforderung. Also das war, und ich fand
sie halt... Das war immer gleich, aber irgendwo oben am Schädel.
Ja, und die Frage war, warum tötest du sie? Ganze Zeit war, warum tötest du sie? Die tun dir ja nichts. Also, ja, unterschiedliche Meinungen, ja, aber wahrscheinlich eine eigene
Folge. Und das Spiel löst es nämlich nicht auf. Das ist auch
natürlich so. Natürlich löst es auf.
Na ja, bitte, aber das ist ja keine Auflösung.
Am Schluss war, findest du schon heraus, warum es gemacht hat. Aber gut.
Ja, weil er ein kleiner Bastard ist.
Ja. Kolossus Folge sprechen. Bevor es zu den nächsten Games gibt es noch ein Game, würde ich jetzt einmal sagen, was Musik bei Spielen auf ein anderes Level gehoben hat. Und das war Guitar Hero.
Fuck yeah!
Guitar Hero, das darf man nicht unterschätzen, denn das machte Musik tatsächlich zum Spiel selber. Und das war halt wirklich cool, muss man einfach sagen.
Alter, was war ich stolz, als ich endlich Sachen auf Profi gespielt habe.
Ja, genau. die Noten richtig getroffen, was in die Bonuspunkte abkassiert. Oh, dann gab es ja auch noch, ich weiß nicht, ob das auch, es gab ja auch noch eine Schlagzeugversion. Ja.
Ihr habt das komplette Set gehabt.
Ja, und später hat Ubisoft dann auch noch eine Version rausgebracht, die hieß dann natürlich nicht Guitar Hero, aber wo man dann mit der echten Gitarre auch noch spielen konnte. Ich glaube, die hat sich dann nicht so durchgesetzt, aber gab es auch noch. Also es machte
Rocksmith hat das Kassen.
Rocksmith. Genau,
und ich muss noch kurz reingrätschen. Es gab noch den DJ Hero.
Und es gab den DJ Hero.
Ja. Das hatte ich auch, das war ein Scheißdreck. Also wenn du wirklich DJ warst, wirklich... war das ein Scheiß. Entschuldigung.
Das war wirklich Dreck, ja.
Wobei von all diesen Instrumenten, witzigerweise, das Schlagzeug das einzige war, wo du tatsächlich so ein bisschen Schlagzeugtechniken uns lernen können, weil
hast wirklich
du
was
hast gelernt, diesen unterschiedlichen Rhythmus in Rhythmus. Händen und Füßen.
Das war nichts für mich. Ich und Taktgefühl, weißt.
Aber bei Gitarre hast du nichts gelernt und so weiter, aber Schlagzeug, der war
Schlagzeug,
da.
Schlagzeug, das war's, ja.
Wenn du da eine Tigert hast, hast du durchaus einen guten Grundstein gehabt, dass du sagst, du nimmst Schlagzeugunterricht.
Ich glaube, bei Guitar Hero war das erste und letzte Mal, dass ich Taylor Swift gehört habe.
Wirklich? Das kann ich mir gar nicht erinnern. What? Taylor Swift war auf Guitar Hero oder so, weiß ich gar nicht mehr.
Nicht auf meinem Guitar Hero.
Ich glaube, meine war es fix nicht, aber ich weiß nicht, welches ich hatte.
Ich habe keine Ahnung, was du gespielt hast, aber es war nicht Gitarre. Du meinst wahrscheinlich das andere, das nicht Guitar Hero, nicht Rocksmith, sondern das, was dann nur dazwischen war. Da hat es ja so einen Guitar Hero Ableger gegeben. Fuck.
Extended Taylor Swift Version.
Oder nein. Es hat ein anderes Spiel gegeben, was nicht Guitar Hero war. Das war, sorry, wie hat das geheißen?
Band Hero.
Ja, war es Band Hero.
Ja, Band genau. Hero gab's, ja.
Und bei Band Hero hast du ja allerlei Songs, auch Pop-Songs und so. Und da war wahrscheinlich Taylor Swift dabei, aber bei Guitar Hero...
Kannst du gleich sagen.
Nein, ich habe alle Guitar Hero Teile gehabt. Wenn da mal Taylor Swift dabei gewesen war, ich hätte das Spiel nicht gekauft und ich habe alle Teile gehabt.
Eindeutig Band Hero.
Damals war ich definitiv jemand, der Taylor Swift abgelehnt hat. Das hat nur Rockmusik geben dürfen.
Ich kannte sie damals nicht mal.
Heute bin ich da ein bisschen entspannter.
Ich glaube, da hat sie auch nur Country-Musik gemacht oder so, oder?
Ich weiß es
nicht. Der Song hieß oder heißt Love Story.
Falls kann immer noch ein Country-Song sein.
Heute ist es so, dass wenn ich mir die VR-Brille aufsetze und ich spiele zum Beispiel Beat Saber, Billie Eilish ist einer meiner Lieblingsartists auf Beat Saber, weil ihre Songs einfach so geil zum Spülen sind. Obwohl bei Billie Eilish nicht hoch.
Wenn wir so Sachen sind wie Guitar Hero, Band Hero, Teacher Hero, darf man aber auch Donkey Konga, das muss jetzt aber auch kurz erwähnt werden.
Stimmt, ja, natürlich Donkey Kong. Die Kongos, die gab's ja schon, das war ja sogar noch viel früher schon, das war noch beim Super Nintendo.
So GameCube. Nintendo 64.
GameCube, ja, genau.
Was? GameCube?
Donkey Konga war GameCube.
Okay, sorry. Ich war eine Generation zu früh.
Ach ja, nobody's perfect.
Ja, und aber so wie quasi Guitar Hero oder Band Hero diese Spiele Musikinstrumente zum Spiel machten, gab es noch ein Spiel, was quasi den Gesang zum Spiel machte und das war SingStar.
Stopp. Jetzt lernen sie aus dem Fenster. SingStar hat nicht den Gesang zum Spiel gemacht, SingStar hat Geräusche zum Spiel gemacht.
Es machte Karaoke Salon.
Nein.
Na, das nein. Ist nicht. Du hast bei SingStar die meisten Punkte gekriegt, einfach nur nur geschaut, dass das
nicht so. Wenn du halbwegs Töne treffen kannst, hast du schon gewonnen.
Ja, aber es brachte halt einfach es machte Konsolen, sag ich mal, ein bisschen partytauglicher für Leute, die dann einfach eine Konsole hatten wegen SingStar. Und das hat meiner Meinung nach schon ein bisschen ausgelöst.
Das ist richtig. Das ist, also die besoffenen SingStar-Abende hat's überall gegeben.
Die hat's überall
gegeben. Wer kannte die nicht, ja?
Genau.
Turn around, look at what you see.
Und vor allem hatte das Lieder, die du sonst nirgends gehört hattest. Die waren alle auf SingStar.
Und dann übers Kabel fallen. Ja.
Genau. Genau. Ach, ja. Ein Spiel, was wir auch schon erwähnt hatten, Uncharted, das brachte, sag ich jetzt mal, einfach die Abenteuer aller Indiana Jones Filmmusik.
Tomb Raider Kopie. Entschuldigung.
Ja, eine männliche Tomb Raider Kopie, absolut. Gleichzeitig hatte, oder kann ich mich nicht erinnern, dass Tomb Raider oder irgendein Tomb Raider Teil so einen eingängigen Soundtrack. Oder
die Remakes waren schon sehr gut, die da 2016, 18.
Ach so, 20. Ja, stimmt. Die späteren Versionen, die letzte.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Erscheinungsjahre stimmen, aber der Soundtrack war dann auch schon sehr
letzte Trilogie.
Hatte nichts mehr mit dem Original zu tun.
Aber da war ja auch nach Uncharted, also das war eigentlich dann schon das die Kopie von der Kopie quasi, das Original kopierte die Kopie mehr oder weniger. Muss man eigentlich sagen. Im Grunde genommen, ja. Und natürlich auch absolut wichtig zu erwähnen, Sinans erwähntes Lieblingsspiel Red Dead Redemption natürlich, Teil 1 als auch 2, die hier wirklich ja, Western-Klänge, die orchestralen Begleitung, also wirklich alles wie ein absoluter Film, wo jeder Ton, wirklich jede Emotion getroffen hat und weitergebracht hat. Also, und abschließend, meiner Meinung nach, auch das letzte große, also die letzten großen Werke waren sicherlich God of War, ganz klar, ein ganz, ganz wichtiges Spiel, also musikalisch gesehen auch, also spielerisch, was die Wichtigkeit von Musik, also allein, wir sprechen auch in so einer Folge mit der griechischen als auch der nordischen Mythologie darüber und unglaublich dieser Wechsel von, wie sie das zwischen den griechischen und nordischen Klängen gemacht haben, und allein wie die Musik da mitspielt, und das nicht nur untermalt, sondern wirklich dich mitnimmt, absolut auf den Punkt.
Ich sag nur Chaosklingen.
Chaosklingen, absolut. Und, für mich eines der letzten großen Themes, sage ich jetzt mal, das geschaffen wurde, ist für mich wirklich The Last of Us. Also dieser Soundtrack, also allein diese Intro-Musik, die sie auch in die Serie geschafft hatte. Also kriege ich immer noch einfach Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, ja, also auf jeden Fall eine große Reise von 8-Bit-Themes bis hin zu cineastisch untermalenden und spielbegleitenden Tönen, hat Musik einfach eine sehr, immer schon vom ersten bis zum heutigen bis zu den heutigen Spielen eine wichtige Rolle in der Videospielgeschichte gespielt.
Das hast du gerade gesagt, die neuesten waren, also die erwähnenswertesten neuen sind die God of Wars. Michael vorher die Spider-Man-Spiele erwähnt, der dann Soundtrack ja wirklich, der hat dieses, hat da auch der Silvestri dran gearbeitet, der was original nicht, ne? Aber wer auch immer die Spider-Man-Soundtracks gemacht hat, der hat sich sehr gut angelehnt an die Marvel-Filmen, speziell an die Avengers. Mhm. Das hat denselben Feel, diese Epicness im Sound. Aber was ich jetzt lobend erwähnen möchte, weil es mir gerade zufällig bei der Erwähnung von God of War eingefallen ist, Hades. Habt ihr Hades gespielt?
Ja.
Ich habe Hades extrem viel gespielt und ich spiele es immer noch eigentlich gerne und freue mich auf Hades 2. Hades hat einen sehr minimalistischen, rockigen Soundtrack. Du hörst eigentlich primär Bassgitarre mit ganz leicht E-Gitarre im Hintergrund und Drums und diese eher so orchestrale Epicness dieser Unterwelt. Und ich finde, Hades hat an jetzt nicht den Soundtrack, wo du das erkennst, ich meine, es gibt schon gewisse Klänge, die erkennt man sofort, aber vom Stimmung machen, ohne sich aufzudrängen. Die Musik untermalt diese Action so gut, die Soundeffekte passen da super geil rein. Also ich finde, Hades hat genau das richtige Level an, wir geben dir Mucke, die beim Spiel so richtig diesen Trieb hinten gibt, durch dieses, man, die Bassgitarre geben sie, und wenn du jetzt so richtig tiefe Bassgitarre hast, die was die so antreibt, das hat irgendwie was. Also Hades möchte ich da lobend erwähnen, das ist auch eher ein jüngeres Spiel.
Das stimmt.
Und was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, der Soundtrack, natürlich angelehnt an die Harry Potter Filme und orchestral, und ja, es ist diese, ohne das Harry Potter Theme zu spielen, was man ja automatisch mit Harry assoziiert, hat es trotzdem dieses Hogwarts Theme gut eingebaut, hat diese, die Kämpfe und alles irgendwie, diese Sequenzen überall, die musikalisch untermalt waren perfekt stimmig für den Tenor, den wir aus den Filmen erkennen. Also das ist meiner Meinung nach auch noch was wir jetzt nicht einfach links liegen lassen können.
Auf keinen Fall. Stimmt, war grandios untermalt die komplette Musik, angefangen von eben dem Intro und den jeweils angepassten Musikstilen, ob du jetzt irgendwo reinschleichen musstest, ob du gegen den dunklen Magier gerade kämpfen musstest, ob du irgendwelche Todesflüche klären hast. Es war Harry Potter, ohne das John Williams Team zu sein.
Ja.
Und das haben sie wirklich fantastisch gemacht.
Und du hast es gerade gesagt, quasi. Es, ohne dass es John Williams war, trotzdem diesen John Williams Flair einzubauen. Ja. Das ist durchaus, das ist ein Talent. Das muss man kennen. Es gibt ja, ich habe, glaube ich, da schon ein paar Mal einen Podcast erwähnt, meinen persönlichen Lieblingspodcast, die Kack- und Sachgeschichten. Die haben mal einen Gast gehabt, den, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, der heißt Lasi Pilami auf Instagram. Und der macht,
wir verlinken ihn auch in der Folge.
Der macht Film-Soundtracks und auf Instagram macht er das, dass er von irgendwelchen Influencerinnen und Influencern so dramatische Reels nimmt und die musikalisch untermalt. Es ist einfach zum Sterben lustig.
Den kenne ich. Der ist echt cool.
Und der hat einmal in einer Podcast-Folge von Kack und Sack zum Thema Film-Soundtracks, hat er demonstriert, wie sich ein Theme aufbaut und wie man ein wiederholendes Theme quasi verändert, um die Szene quasi, das ist einfach fantastisch.
Ja, aber dafür hat er auch einen der geilsten Soundtracks zum Beispiel überhaupt hergenommen.
Also Drachenzähne leicht gemacht, einfach zu gut. Aber insgesamt einfach die Art und Weise, wie ein Komponist eine Melodie erstellt und diese Melodie dann in der Lage ist zu verzerren, ist, also ich war echt baff. Und dann hat er quasi gesagt, so würde das klingen, wenn John Williams das macht. So würde das klingen, wenn jetzt der
Hans Zimmer
macht, wenn man das Hans Zimmer. Boah. Also es ist schon ziemlich geil, wenn du als Komponist in der Lage bist, gerade berühmte Komponisten zu faken, ohne sie zu plagieren. Und das ist echt ein Talent, wo man sagen muss, das darf erwähnt werden, erst recht, wenn es in einem Spiel gut umgesetzt ist.
Absolut. Eines, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, denke ich auch noch wichtig, ist Witcher 3. Also vor allem
das nächste Kackspiel. Da hast du nur schlechte Spiele in deiner Liste.
Die Kombination aus der slawischen Volksmusik mit den orchestralen Elementen, also das hat es auf jeden Fall und wurde ja auch dann in der Serie auch noch fortgesetzt. Also finde ich, hat auch diese slawische Musik auf eine internationale Bühne gehoben und wirklich toll
umgesetzt. Ja, aber trotzdem war es The Coin to the Witcher, der alles abgeräumt hat.
Toss a coin to the Witcher, oh Valley of Plenty.
Stopp, jetzt zahlen wir.
Nein, wenn ich singe, dann
zahlst du schon zweimal gesagt.
Ja, wirklich, alle guten Dinge sind drei, oder?
Es ist wirklich so, wenn ich selber singe, dann zahlen wir gar nichts. Die Archive ist nur, wenn du das Original einspielst.
Ja, aber wir wollen ja, dass die Leute nicht jetzt schon abdrehen.
Wer von euch kennt eigentlich Stray Gods? Das Spiel, das vor nicht allzu langer Zeit auf der Switch rausgekommen ist. Das ist nämlich ein Role-Playing-Musical.
Okay, wow.
Ne? Mhm. Mit niemand Geringerem als Laura Bailey zum Beispiel, die da mitsingt. Den Role-Playing-Leuten ist dieser Name definitiv ein Begriff. Und das ist wirklich, ich habe das schon gespielt, ein Playthrough habe ich geschafft. Nein, Entschuldigung, zwei. Die Story ist nämlich ziemlich cool. Da geht es darum, dass ein junges Mädel im Prinzip die Stimme der letzten Muse aus dem Nichts heraus bekommt und gegen die Götter ankämpfen muss, das zu behalten. Und es ist Musical und es ist saugut gemacht. Also wenn wir schon bei Soundtracks sind, können wir nicht das neueste Spiel, das sogar ein Musical ist, erwähnen. Also das, wenn ihr, und vor allem das Coole ist, dass ihr könnt es in 6 Stunden es durchspielen. Deswegen kann man auch relativ schnell mehrere Playthroughs machen und auch verschiedene Arten. Also einmal bist du quasi die Nette, einmal bist du die Böse.
Mhm.
Also das ist ziemlich, und die Musik da ist auch sensationell. Also wer auf Musical steht, spielt das.
Nice. Eines meiner Lieblingsspiele auch noch, also wo Musik eine große Rolle spielt, ist Kingdom Hearts. Also ich finde, die Reihe war einfach wirklich super. Und da gibt es ja auch ein eigenes Spiel, Melody of Chains, wo es ja nur um die Musik quasi von dem Spiel geht. Und der ist einfach ein cooler Soundtrack mit der Mischung aus Final Fantasy und Disney und der eigenen Musik von dem Spiel. Und hat auch wirklich coole Songs.
Okay, dabei. Wenn wir jetzt mit Disney-Musik anfangen, dann wird es eine 4-Stunden-Folge.
Ja. Vor allem müssen wir dann Star Wars Jedi auspacken.
Müsstest du alles auspacken.
Also es gibt nach wie vor Games, die wirklich rauskommen, wo der Score einfach fantastisch ist, obwohl er nicht vom Originalkomponisten ist. Weil auch Star Wars Jedi fühlt sich Star Warsig an.
Mhm. Ja.
Und das,
Es sind verdammt viele wirklich gute, junge Komponisten auch vor allem, die jetzt im Kommen sind. Man muss jetzt nur, so, jetzt wird's super peinlich, ich muss jetzt wirklich kurz googeln, weil allein, wenn du schon bei Star Wars bist, muss man erwähnen den Mandalorian, der einen komplett unbekannten Musiker eigentlich.
Ludwig Göransson.
Muss ich sagen. Richtig, genommen hat und eine sowas von epische Titelmusik, die
absolut
Western, Star Wars,
aber das, komm, Mandalorian ist ein Western. Hat.
Ja, aber trotzdem, es ist eindeutig ein Western, aber trotzdem hast du Star Wars, du erkennst es als Star Wars, und distanziert sich die Musik von der Star Wars Musik und ist trotzdem Star Wars Musik.
Ist trotzdem Star Wars.
Es ist, also was der Ludwig Göransson da einfach einfach genial. Und das, ja, das beste Beispiel dafür, dass da wirklich junge, talentierte Komponisten, Musiker da draußen sind, die haben einfach eine Chance gemacht, die halt auch bei den Großen gelernt haben, weil ich glaube, in dem Interview hat er gesagt, er hat schon viele Auftritte in seinem Leben gehabt, aber er hat sich noch nie so angeschissen wie vor diesem Team, das zu schreiben, weil halt John Williams, ja, da irgendwo im Musik-Olymp sitzt.
Ja, Videospielmusik, es gibt so viele wirklich absolute Schmankerl. Und doch, die kultigen Sachen sind die 8-Bit. Wenn ich jetzt sagen würde, jeder von uns pickt sich jetzt einen Song raus, wo er sagt, das ist der für ihn oder sie mit dem höchsten Wiedererkennungswert und mit der eindeutigsten Assoziation und freudige Stunden mit einem Controller in der Hand. Ich glaube, dass trotzdem die Tendenz, wenn es nicht gerade Zelda Ocarina of Time ist, die Tendenz ist so die 8-Bit-Spiele.
Ja.
Gut, und Zelda Ocarina of Time ist ja schweinealt.
Mittlerweile ja.
Und ich glaube, selbst Tim, wenn ich dich jetzt fragen würde, du bist der Jüngste in der Runde, Der Videospiel, die Videospielmelodie, wo du sagst, das ist dein absolute Favorite Number One, wo du sagst, yeah.
Boah, das ist schwer. Aber es ist kein 8-Bit-Song.
Warum frage ich den Jüngsten?
Das kann ich gleich sagen, aber was für mich so der beste Spiele-Soundtrack ist, es aus der Wii-Ära und es ist Super Mario Galaxy. Weil
das war
auch cool.
Im Bereich von Mario tatsächlich das erste Mal, dass ein Sinfonieorchester eingesetzt wurde und es ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Habe ich sogar Mario die CD hier.
Köpft uns dafür, dass wir das nicht erwähnt haben. Also danke dafür, Tim.
Ich habe damals noch der Nintendo-Folge und Marios Lobhymne auf Super Mario, also Manuels Lobhymne auf Mario Galaxy. Also der hat ja damals gesagt, das ist das beste Spiel, was je auf dieser Welt erschienen ist. Ich habe wirklich das Internet durchforstet, nur um mir auf der Switch Mario Galaxy zu besorgen, nachdem der Manuel das so gelobt hat. Also ja, Tim, ich versteh's. Ich versteh's. Adnan, was war's bei dir?
Tetris. Ja, eindeutig. Damit habe ich sehr, sehr viele Stunden verbracht mit der Musik.
Das Schräge ist bei mir auch, obwohl ich Tetris
nicht gespielt hast.
Ja, obwohl ich immer nur irgendwelche Ableger oder am Taschenrechner, die Melodie von Tetris ist die mich am die ist sofort
eingebrannt. Catcht. Ja, voll.
Natürlich Super Mario Brothers, klar, aber Tetris ist ein Uhr schlimmer. weil ich es halt, ja, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Freunden übersiedeln helfe, ich bin der, der im Transporter steht und schleppt und schlichtet und ich stehe da drin und geht gar nicht anders.
Geht gar nicht anders. Sobald meine Frau sagt, wir müssen aufräumen, die ja. Musik ist schon da.
Ja, auch, ja, beim Aufräumen. Geschirrspüler ein- und ausräumen.
Oh, ja. Ja. Immer. Immer, es ist da, einfach, es ist einfach da.
Fucking Lied. Ja. Und jetzt kommt der Michi reingegrätscht mit Eponas Theme.
Wir haben gesagt 8-Bit.
Nein, du, dein Game-Song, wo du sagst, das ist Videospielmusik Nummer 1.
Ja, es ist fix Ocarina of Time, aber muss ich mich jetzt wirklich für eins entscheiden?
Das ist einfach jetzt habe ich ganz vergessen, Scheibenkleister. Ich habe ja zu Ocarina of Time noch einen Fun-Fact herausgefunden, den wollte ich unbedingt nur droppen.
Na bitte, mach das.
Ich war zu Ocarina of Time, dann habe ich jetzt leider mein Fenster geschlossen. Und jetzt, wo du das wieder gesagt hast, ist mir gefallen, das wollte ich unbedingt nur geben. Es gibt ein verbanntes Lied aus Ocarina of Time. Also Internetrecherche. Bitte, liebe Leute da draußen, falls ich gerade Bullshit sage, dann korrigiert mich. Aber in der ursprünglichen Version von The Legend of Zelda Ocarina of Time enthielt die Feuertempelmusik einen islamischen Gebetsruf, der versehentlich in den Soundtrack aufgenommen wurde. Diese Entscheidung war unbeabsichtigt und sorgte für Kontroversen, sodass Nintendo die Musik in späteren Versionen des Spiels änderte. Das ist ein kurioses Beispiel dafür, wie kulturelle Sensibilität und musikalische Inhalte in Videospielen miteinander in Konflikt geraten können. Das habe ich in meiner Internetrecherche herausgefunden. Allerdings, wie verlässlich ist das Internet? Also, falls jemand da draußen weiß, das ist gerade Bullshit, was ich gesagt habe, schreibt uns eine E-Mail. Adnan, warst du was davon? Du bist unser Musiker und Gläubiger.
Nein, wusste ich auch nicht. Spannend.
Und ich habe, weil du Journey vorher erwähnt hast, ebenfalls ein Fun Fact. Der Komponist Austin Wintory, der den preisgekrönten Soundtrack für das Spiel Journey schuf, erzählte einmal eine verrückte Geschichte über das Endstück des Spiels. Wintory arbeitete bis zur letzten Minute an der Musik für das Finale des Spiels. Bei der Aufnahme des Orchesters für das letzte Stück gab es technische Schwierigkeiten mit den Kopfhörern des Dirigenten. Und Wintory improvisierte, indem er dem Dirigenten Anweisungen zur Interpretation der Musik gab, während dieser fast nichts hörte. Trotz des Chaos wurde der Track perfekt aufgenommen. Und das Ergebnis gilt als eine der emotionalsten Szenen der Videospielgeschichte.
Hm.
Also ich habe da meine kleinen Fun Facts da zusammengeschrieben gehabt, aber.
Hat das wer von euch gespielt, Journey? Ich habe das auch nie gespielt, aber.
Ja. Ich glaube, dass das einfach an uns so ein bisschen vorbeigegangen ist. Habe ich sonst noch was erwähnenswert wäre? Glitch-Musiker von Donkey Kong Country, was haben wir da? Bei den Aufnahmen zum Soundtrack von Donkey Kong Country verwendete der Komponist David Wise eine ungewöhnliche Methode, um einige der ikonischen Sounds zu erzeugen. Um bestimmte Soundeffekte und Musikstücke zu erstellen, nutzte er bewusst Glitches und Fehler in der Soundhardware der Konsole. Diese Fehler wurden dann zu charakteristischen Klängen und trugen zum einzigartigen Klang des Spiels bei. Dies ist ein guter Beweis dafür, wie Kreativität technische Einschränkungen überwinden kann. Und anscheinend ist Paul McCartney irgendwie an Destiny beteiligt gewesen. Aber wie genau, das habe ich dann. Es hat mir denn interessiert, wenn man dachte, Destiny ist blöd.
Teilhaber vielleicht?
Nein, naja, irgendein Song, irgendein Song von ihm kommt vor, irgendwo am Ende vom Spiel. Ich habe wirklich nur drüber gelesen, habe angefangen, mir das zu notieren, aber dann auf Destiny. Jukka Song. Sorry, ich kann mit Destiny nichts anfangen.
Concord 1.0. Ja.
Sonst hätte ich nur zu Legend of Zelda Majora's Mask, der geheime Totenkopf-Song. In Majora's Mask gibt es ein seltsam musikalisches Easter Egg, wenn man in einem bestimmten Raum der Astral Observatory Musik rückwärts abspielt, erklingt ein gruseliges Totenkopf-Motiv. Diese Entdeckung verbreitete sich unter Fans und trug zu vielen unheimlichen Mythen bei, die sich um das ohnehin schon düstere Spiel rankten. Wie das allerdings, Don't Ask Me. Google einfach Totenkopf-Song Majora's Mask. Da kommen dann so Verschwörungstheorien.
Wir brauchen nicht Google, wir haben einen Manuel. Der kann uns das auch fix erzählen.
Hey, ich habe in der Nintendo-Folge wie Manuel einen Nintendo-Glitch erzählt, von dem er selber nichts gewusst hat, okay?
Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum. So, und bevor Ari uns gleich vom Sessel kippt, du wirkst so diagonal.
Meine Katze liegt da am Tisch und die zuckt gerade, weil sie träumt. Das habe ich gerade zugeschaut. I'm sorry.
Ja, aber ich kann, Simon, es tut mir leid, ich kann mich nicht entscheiden. Ist es der Titlescreen von Ocarina of Time? Ist es Hyrule Field? Ist es Zelda's Lullaby, das ja dann auch urgeil wieder vorkommt, wenn man aufpasst in Tears of the Kingdom? Ich kann mich nicht entscheiden. Es ist einfach so, Zelda-Musik. Es ist einfach so,
Antwort ist Zelda-Musik. Michi, du kriegst einen Free Pass. Für dich ist es einfach Ocarina of Time.
Danke.
Komplett.
Wie gesagt, war mein erster Videospiel-Soundtrack.
Oh, wir haben eine Pussy im Bild. Die Pussy hat sich gerade gereckt und gestreckt, aber okay.
Ich ja.
Gut, dann haben wir auf diese Folge jetzt auch einen Deckel drauf. Die ist jetzt auch länger geworden, als ihr dachtet.
Naja.
Ich habe jetzt nicht im Blick, wie lange wir aufzeichnen, aber wir sind durchaus über die Stunde easy drüber.
Ja.
War nicht sogar anderthalb, so wie bei Deadpool.
So. Ja, wir haben uns urzurückhalten. Also ich meine ganz ehrlich, Videos, Spiel-Soundtracks, ich könnte noch eine Stunde reden.
Nein, lieber nicht.
Spiele.
Bei Ari wartet das Kind und der Mann, bei mir warten Frau und Kind, bei Adnan ebenso Frau und Kind, bei dir Mann und Hund, lieber Michi, und Tim hat sicher irgendwas zum Ding. Das ist der einzig Junge unter uns. Du bist nicht verheiratet, oder Tim?
Ich bin nicht verheiratet, ne.
Ja,
gut. Hab's auch erstmal nicht vor.
Mir in deinem Alter auch nicht.
Mit was für einem extra Lacher hinten noch, dass du sagst, hey, ihr blöden Penner, seid alle verheiratet. Na gut. Dann hau ich auf diese Folge jetzt den Deckel drauf. Es verabschieden sich von euch aus der Ocarina of Time, der orgasmischen, also er holt jetzt seine eigene Ocarina raus. Spielst du was zum Abschied?
Nee, kann ich ja nicht, aber so. Stellt euch vor, ich tue das.
Also stellt euch vor, Michi spielt euch was zum Abschied, aber er sagt euch auch was zum Abschied. Und zwar?
Tschüsschen.
Der Mann an der E-Gitarre und am Keyboard ist der liebe Adnan.
Servus.
Aus der deutsche Land, sehr konsequent vorgetragen, lieber Tim.
Adios.
Miss Charming Deluxe, die eben noch ihre Pussy auf dem Tisch liegen hatte. Ari.
Pussy und Papa.
Und die große Klappe der Moderation. Ich bin der Sinan. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.